Immer pünktlich zur Champions League, König Fußball. Darauf kannst du wetten.
Willkommen zurück, euer Podcast König Fußball is back, denn die Bundesliga ist endlich wieder zurück. Mein Name ist Hadi Töne und ich freue mich sehr, in den nächsten Minuten endlich wieder über Fußball zu reden. Ja, auch über Corona, aber ganz viel über das Derby, über Personalien wie Sané, über die großen und kleinen Überraschungen aus Liga 1 und 2 und das Ganze normalerweise ja mit Colin Gleck aus unserer Redaktion. Der ist aber europaweit derzeit unterwegs, um neue Wettquoten, um neue Märkte auch zu erschließen und er kommt natürlich gar nicht zurück derzeit. Unser flotter Ire, der einfach auch hier zumindest ein Reiseverbot derzeit hat. Wir sollen aber liebe Grüße ausrichten und ich freue mich sehr, dass ich aus unserem Haus Matthias Becker gewinnen konnte. Der ist Teil der Chefredaktion und seit Jahren wirklich nicht nur ein toller Beobachter, sondern ein fantastischer Kenner der Fußball-Bundesliga. Matthias, moin und ich hoffe, du hast Lust auf ein bisschen Podcast.
Ja, moin Hadi, auf jeden Fall. Colin zu vertreten wird natürlich eine Mammutaufgabe, aber ich tue, was ich kann.
Ja, also der Akzent, der fehlt ein bisschen, aber ansonsten wird das Fachwissen, denke ich mal, mit dabei sein. Wir gucken ein bisschen auch auf Quoten, aber eben ganz viel auf Inhalt. Erste Frage mal ohne Corona-Antwort, vielleicht kriegen wir das ja hin. Schalke zu Gast in Dortmund, das ist so das Topspiel schlechthin ja an diesem Spieltag. Leider ohne Fans, aber mit trotzdem großen Emotionen auf dem Rasen. Und wer ist für dich da der Favorit?
Also für mich ist der Favorit schon Borussia Dortmund, aber nicht so deutlich, wie man denken sollte, womöglich, weil die Personallage eher ein bisschen für Schalke spricht, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man sich anguckt, wer da alles zurückgekommen ist aus der Verletzung, die waren ja sehr gebeutelt auch vor der langen Pause jetzt. Und Umkehrschluss, wie sehr Lucien Favre improvisieren muss dann, weil er eben mit Can und mit Witzel seine zwei Zentrumsspieler ersetzen muss. Das wird auf jeden Fall spannend, noch kombiniert damit, dass sehr wenig Mannschaftstraining war. Also das könnte kurios enden. Weiß nicht, ob es wieder ein 4-4 gibt, aber es ist auf jeden Fall, steckt da einiges drin.
Definitiv. Ich meine, Schalke ist so gut in die Saison reingestartet. Und wenn man auf die Torbilanz guckt, dann sieht man, wo das Problem ist. Die haben 36 Gegentore, Dortmund auch 33, das ist auf Augenhöhe. Die haben halt nur 33 geschossen und Dortmund 68, also mehr als doppelt so viel. Hat Schalke ein Offensivproblem und zwar ein großes?
Ja, aber das ist auch, also wir haben ja auch den ein oder anderen, ich nenne es jetzt mal Schalke-Sympathisanten, auch innerhalb der Kollegenschaft, sag ich mal. Und das ist schon nicht nur seit dieser Saison, eigentlich auch schon länger ein Thema, an dem die diese Kollegen auch gerne verzweifeln. Dass sie sagen, okay, David Wagner, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, der passt auch ganz gut irgendwie zu dem Verein und auch zu der Mannschaft und sagen und verlieren auch kein böses Wort über den Coach oder auch über den neuen Sportchef. Jochen Schneider. Aber das Stürmerthema ist halt einfach noch eins. Ich glaube, Guido Burgstaller, der ja noch als Hauptstürmer firmiert, meines Wissens nach, ist noch ohne Saisontor. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht Unrecht, aber ich glaube, er ist noch ohne Saisontor. Und da gibt's ja noch auch sonst jetzt nicht viele, die groß auftrumpfen an der Stelle, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du natürlich umgekehrt bei Dortmund, mit Haaland brauchen wir gar nicht erst anfangen, so eine Tormaschinen am Start hast. Bei Bayern ist es Lewandowski, bei Leipzig ist es Thibaut Werner, bei Dortmund jetzt halt Jadon Sancho und Haaland mal zuletzt die Hauptakteure.
Und Reus auch.
Genau, es hat nur schon lange verletzt, deshalb habe ich ihn jetzt nicht genannt. Also der ist ja seit Februar schon raus. Aber wenn du da halt guckst, da kannst du eben damit rechnen, dass du ein Tor Minimum, zwei, vielleicht auch mal drei in einem Spiel schießt. Und das ist natürlich eine ganz andere Ausgangssituation und eine ganz andere Drucksituation auch für die Mannschaft, auch was das Verteidigen angeht.
Ich hoffe einfach, dass es ein schönes Spiel wird, auch ohne Zuschauer, die uns abgehen werden. Das ist völlig klar. Keine Zuschauer in keinem Stadion in der ersten und zweiten Liga, diese Geisterspiele, die werden sehr, sehr schwierig werden. Glaubst du trotzdem, dass wenn man das zu Hause guckt oder zumindest ja irgendwo verfolgt, auch im Radio oder dergleichen, dass so ein bisschen Gier auf Fußball da sein wird? Oder werden wir alle ernüchtert sein und feststellen, so boah, ohne die akustische Unterstützung ist das nur halb so schön?
Also da wird schon viel fehlen, da bin ich mir ganz sicher. Bin mir aber auch sicher, wenn dieses Konzept so funktioniert, wie die DFL es geplant hat, wie es ja von der Politik abgenommen wurde und wie sie es jetzt ja auch vorgenommen haben. Und wenn es da jetzt nicht jeden Spieltag zwei, drei neue Diskussionsthemen gibt, weil wieder hier ein positiver Test gab oder hier wieder irgendjemand die Regeln missachtet hat oder uns dann über die Sonderstellung des Fußballs diskutiert werden muss. Sprich, wenn es jetzt mal wirklich ein, zwei Spieltage um Sport gehen sollte, dass die Lust dann schon auch zurückkommt. Nichts wird ein Fußballspiel ersetzen mit 70.000 Zuschauern, wo bei jeder Ballberührung irgendwie das Stadion die Stimmung hin und her wogt. Das ist überhaupt nicht möglich. Aber der Grund, warum man diese Saison zu Ende bringen muss, das ist ja wirklich weitlich diskutiert, was da auch für finanzielle Zwänge dahinter stehen. Und ich meine, Hoffnung ist schon, dass wenn wir wirklich Sport sehen, dass wir uns dann auch wieder über Sport unterhalten. Wir haben das schon auch bei uns diese Woche gemerkt, als dann wieder sportliche Themen kamen, dass auch ein ganz, ganz anderes Interesse der User jetzt auf unserer Website oder App wieder da ist. Ne? Sei es im Fußball, kurzer Sidestep, auch Formel 1, die ganze Geschichte um Sebastian Vettel, da merkt man einfach, dass Sportinteressierte bei uns schon ein bisschen ausgehungert sind, sich auch wirklich über Sport zu unterhalten und nicht nur über Corona, die Folgen und die Probleme, die damit einhergehen.
Ja, ja, aber trotzdem, man merkt schon auch, es radikalisiert sich quasi ein bisschen. Also die Aluhutträgerfraktion, die gegen den Fußball ist. Und wie gesagt, es gibt genügend Gründe und auch wirklich vernünftige zu sagen, wir finden das nicht gut. Aber da ist teilweise auch schon mächtig Power hinter, dass man das also nicht mal ansatzweise verstehen kann, sondern da blanken Hass gegenüber dem Fußball momentan empfindet. Das ist schon auch eigentlich schade, dass das jetzt solche Emotionen im Negativen manchmal auch freisetzt.
Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, wo die Diskussion dann jeweils stattfindet. Ne? Also es ist ja irgendwo zwischen Befürworter und Aluhut ist ja zum Glück noch ein ganz großes Feld dazwischen. aber auch da, wenn man natürlich jetzt nur in soziale Netzwerke oder solche Konversationen reinguckt, das Prinzip vieler dieser Diskussionen ist ja Polarisierung. Das heißt, es gibt nur radikal dafür oder radikal dagegen. Und da kann man schon auch einen leicht verzerrten Eindruck bekommen. Also
ich gebe dir mal ein persönliches Beispiel. Ich bin durchaus auch noch ein bisschen sportlich und schwimme. Und wir haben so eine Schwimm-Chat-Gruppe, die irgendwie jetzt gesagt hatte, hey, wann geht's denn wieder los? Natürlich alle Hallenbäder und so, alles noch geschlossen. Und dann schrieb halt die Trainerin auch so, nee, dauert wohl noch ein bisschen. Und dann schrieb einer zurück, ja, aber Hauptsache der Fußball fängt an. Ich werde nie wieder Sportschau gucken. Wo ich auch dachte, okay, hat jetzt mit der Themenlage erstmal nichts zu tun. Aber da merkt man halt schon, dass sobald man irgendwie was nicht geht, wird halt der Fußball momentan hergenommen, um zu sagen, das geht. Aber gut, so sind die Meinungen. Und wahrscheinlich wird jeder von euch auch Ähnliches erlebt haben. Zumindest wenn man, sagen wir mal, leichte positive Tendenzen eigentlich dabei empfindet, wenn Fußball zurückkommt. Lass uns zum Sportlichen wiederkommen und zur Meisterfrage. Es wird ja der Geistermeister sein. Ich glaube, wir erleben zwar kaum Emotionen auf den Rängen, aber dafür vielleicht die spannendste Meisterschaft seit Jahren. Für alle, die jetzt nicht so ganz den Überblick haben, Sechster also ist Schalke, 37 Punkte, die können wir rausnehmen aus dem Rennen. Leverkusen Fünfter mit 47 Punkten, also 10 Punkte weiter schon. Na, wird auch schwierig davor, aber dann Gladbach 49, Leipzig 50, Dortmund 51 und Bayern 55. Bevor die Diskussion von deiner Seite mit Feuer begegnet wird, ich oute mich als Sympathisant von Leipzig, was die spielerische Klasse angeht und sage, die haben eine echte Meisterschaftschance. Wie siehst du das?
Da will ich jetzt gar nicht so groß widersprechen. Während jetzt die Saison weiter so durchgelaufen im März, hätte ich wahrscheinlich widersprochen, weil da hatte ich nicht den Eindruck, dass sie nochmal so sich aufschwingen können zu einer Aufholjagd. Aber jetzt geht's ja wirklich komplett von vorne los. Also keiner weiß, was genau passiert. Die haben einen relativ oder potenziell einfacheren Start mit einem Heimspiel gegen Freiburg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und mein Corona-Hirn ehrlicherweise mir nicht...
Ja, ja, Samstag 15:30 Uhr, ja.
Einen Streich spielt und haben natürlich da eine Möglichkeit, mit einem Heimsieg gleich mal ordentlich vorzulegen, haben eine junge Mannschaft, die fit sind, haben mit Timo Werner jetzt ein Thema weniger auf der Uhr, der sich jetzt klar bekannt hat, zumindest, dass er nicht zu Bayern geht. Das heißt, dieses Störfeuer geht schon mal weg. Upamecano, einer der wichtigsten Spieler, wo der Berater Volker Struth bei uns im Doppelpass am Sonntag gesagt hat, der wird wahrscheinlich nicht weggehen. Also da könnte eine gewisse Ruhe entstehen. Und die spielerische Qualität haben sie ja alle mal. Also daran wird es überhaupt nicht scheitern. Ich glaube dann aber fast eher noch an Borussia Dortmund, muss ich ehrlich sagen, dass da vielleicht noch was geht Richtung Bayern. Die Bayern werden aber auch, wie so oft ist es ja so, wenn man so vorne wegläuft und dann mit so einer Situation sehr professionell umgeht, ist der Vorsprung oder die Favoritenrolle vielleicht sogar noch ein bisschen größer geworden als kleiner, finde ich jetzt mit den 4 Punkten vorne.
Ja, du hast ja recht. Alle drei dahinter spielen also am Samstag, können vorlegen, können ein bisschen Druck aufbauen. Und wenn man es mal positiv sieht für die Verfolger, dann kann man ja sagen, Leipzig hat die wenigsten Niederlagen auch in der Liga. Dortmund natürlich eine riesen Offensivleistung. Da haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Und Gladbach war so ein bisschen die Außenseiterchance. Wenn man jetzt mal auf Geisterspiele kommt und weiß, okay, bei den Bayern sind immer gut 70.000, in Dortmund immer 80.000. Gladbach hat auch einen echten Hexenkessel. Leipzig, tolles Stadion, tolle Fans und trotzdem ist da vielleicht der Nachteil, wenn man es so sagen kann, ein Tick kleiner in Sachen Geisterspiele als für die Konkurrenz oder eine Schwachsinnsthese?
Ach du, ich würde niemals behaupten, dass du Schwachsinnsthesen vertrittst, Hadi, das weißt du ja.
Das war eine Fangfrage.
Ja, ja. Also in Bezug auf Dortmund und Gladbach würde ich dir zustimmen, dass der Unterschied nicht so groß ist. Ich muss zu meiner Schande, weiß ich gar nicht, aber muss gestehen, dass ich noch kein Heimspiel von RB Leipzig besucht habe bisher, bei den anderen Schämlich. Stadien schon. Ja. Hatte den Eindruck vom Fernseher, dass da auch ganz gut was los sein kann, gerade so in der Champions League oder beim Flutlichtspiel mit einem späten Tor oder so, dass da auch ganz gut was abgeht. Ich glaube allerdings, dass sie im Vergleich zu Bayern den Vorteil nicht haben oder dass da der Nachteil nicht kleiner ist, weil man ehrlich zugeben muss, dass der FC Bayern A von der Qualität her so hoch aufgestellt ist, dass es denen wahrscheinlich wurscht ist, ob sie vor 80.000, 800 oder 0 Zuschauern spielen und die sich nicht beeinflussen lassen und dass natürlich auch die Stimmung in der Allianz Arena wirklich oft erst hochkocht, wenn es richtig ans Eingemachte geht. Also jetzt nicht zwingend beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der 25. Minute, sondern eher dann halt Champions League Viertelfinale Rückspiel oder beim Spiel gegen Dortmund oder so. Das heißt, da wird der Unterschied spürbar sein. Klar, wenn man auf leere Zuschauerschalen oder Sitzschalen guckt, aber glaube nicht, dass Leipzig da so einen großen Vorteil draus schlagen kann.
Also finanziell kann man auf jeden Fall Vorteil draus schlagen, wenn man auf Leipzig setzt. Ich habe mir mal die Quoten angeguckt. Bei den Bayern, Gähn, gibt es für 10 Euro 12 zurück, wenn die Meister werden. Bei Dortmund wären es 65 bei den 10er und bei Leipzig wären es schon 100. Und warum ich auch wirklich jetzt die Leipziger hier echt anpreisen möchte als mögliche Geistermeister, ist die Auftritte, die ich gesehen habe in der Champions League. Ich meine, es ist die einzige Mannschaft, die jetzt schon im Viertelfinale steht. Der Champions League darf man ja auch nicht unterschätzen. Klar, die Bayern werden nach dem Chelsea-Sieg auch dahin kommen. Aber das war schon klasse. Ich glaube, die haben sich einfach nochmal extrem weiterentwickelt und sind gereift, auch durch diese internationalen Spiele. Wäre meine These.
Ja, also da es ist die Chance ist durchaus da. Und wenn ich jetzt mir gerade anhöre, die Quote, ich bin jetzt selbst persönlich kein intensiver Wetter, aber das ist schon, klingt für mich ehrlicherweise ein bisschen nach einem Schnäppchen. Zumindest ein Versuch könnte es womöglich wert sein. Weil, ja, 5 Punkte sind dann doch nicht so viel. Dortmund spielt noch zu Hause gegen Bayern jetzt bald. Leipzig spielt noch selbst gegen Dortmund. Also das, da geht vielleicht noch was. Klar, warum denn nicht? Also die spielerische Qualität, da gebe ich dir recht, die haben sie sicher. Und da haben sie auch mit Julian Nagelsmann auf jeden Fall nochmal einen Sprung gemacht. Und es war schon auch beeindruckend, wie sie sich dann in der Champions League soweit jetzt vorgespielt haben.
Ein letztes Wort zur Meisterentscheidung. Du hast es ja auch schon angedeutet, es gibt noch die direkten Duelle und ganz frisch ist ja der Spielplan rausgekommen und das Duell Dortmund-Bayern, wann soll das stattfinden?
Also sag einfach, was ich jetzt gerade, während wir hier gesprochen haben, gelesen habe. Dienstag 18.30 Uhr. Dienstag 26. Mai 18.30 Uhr. Ich muss zugeben, da habe ich auch kurz gezuckt und dachte mir, okay, interessant.
Ich habe kurz gedacht, da hat wieder jemand Aluhut aufgehabt, also weil das ist ja, also 18.30 glaube ich in der Geschichte, außer jetzt Samstagabend, gab es die Idee da unter der Woche noch nie, so ein Topspiel zu machen. Klar, man hätte auch später spielen können. Boah, Polizei kann es ja eigentlich auch nicht sein, weil es ist ja keiner im Stadion, also so richtig? Oder, ja, oder wird es vielleicht ein Free-TV-Spiel, aber nee, keine Ahnung, schwierig.
Nee, also das überrascht mich jetzt auch, muss man ehrlicherweise sagen, muss man vielleicht immer noch ein bisschen hinterher recherchieren und mal auf die Begründung warten. Ja, spannend. Passiert vieles Neues dieses Jahr. Das ist auch neu.
Freuen genau, nimm uns mal, wir machen mit dir einen kurzen Corona-Ticker, ganz kurzer Einwurf, weil es viele neue Regeln geben wird. Stichwort Einwechslung und dergleichen. Was wird sich ändern?
Ja, also heute war ja wieder, wir haben heute Donnerstag, für alle, die den Podcast vielleicht in anderen Tagen hören, erwähne ich es nochmal einmal kurz, war wieder Videoversammlung bei der DFL, fast schon in guter Tradition an einem Donnerstag. Hadi kennt das ja gut aus anderen Formaten bei uns. Und da wurde unter anderem halt die Vorlage, die es von der FIFA und vom International Football, oh Gott, IFAB, ich kürze es einfach ab, IFAB, Entschuldigung, vom Regelboard quasi gab, umgesetzt, dass eben jetzt in dieser Spezialsituation der Fortsetzung der Saison 5 Wechsel erlaubt sein werden. Allerdings nicht 5 nacheinander, also wir können jetzt nicht bei 1-0 in der 85. Minute anfangen, die Leute auszuwechseln, um die Zeit runter zu rocken, sondern es wird 5 Wechselmöglichkeiten geben oder man darf 5 Spieler auswechseln, allerdings nur in 3 Wechselslots.
Ja, so, das ist tatsächlich in der Theorie erstmal wow, völlige Neuerung. In der Praxis gab es das jetzt letztes Jahr, glaube ich, mal bei einer U17-EM oder U19-EM irgendwas, was wir auch übertragen haben. Da war das auch also reichlich unspektakulär. Ob dann da einer reinroppelt oder zwei bei so einem Wechselding ist jetzt personell, ist es gut, eben auch im Anbetracht der Situation. Aber es hat auf den Spielverlauf überhaupt keine großen Auswirkungen gehabt jetzt, weil, wie gesagt, die Zeit des Wechsels sich nicht verändert.
Es war auch relativ unkritisch, glaube ich. Also das habe ich jetzt keine negativen Aussagen zu gehört. Lucien Favre hat sich heute auch nochmal geäußert auf der, der Derby-PK in Dortmund und sagte, ja, das findet er gut und das ist auch richtig so, gerade mit dem, mit der kurzen Phase des Mannschaftstrainings, weil, weiß ich nicht, Lauftraining, viel Dauerläufe oder halt viel Laufeinheiten und Kleingruppentraining ist halt schon noch was anderes als dieses ständige Sprinten, Abstoppen, Richtungswechsel und so weiter. Von daher ist es schon, glaube ich, eine sinnvolle Regelung. Des Weiteren wurde natürlich auch noch besprochen, dass die Saison über den 30.06. hinaus andauern darf. Also diese Voraussetzung hat es ja vorher nicht gegeben, dem musste erstmal zugestimmt werden, dass halt auch die Bundesliga-Saison, sollte es aus irgendeinem Grund eine Verzögerung geben in dem Spielplan, wie er jetzt vorliegt, eben auch nach dem 30.06. beendet werden darf. So, das sind jetzt gut, wichtige Dinge aus der Versammlung. Das hatte sich aber deutlich abgezeichnet, was natürlich weiter ein Streitpunkt bleibt, in der einfach vertagt wurde auf in 2 Wochen, ist die Frage, sollte es zu einem Saisonabbruch kommen, was natürlich jetzt niemand hofft, weil das zwangsläufig bedeuten würde, dass es Krankheitsfälle gibt in den Mannschaften der Bundesliga. Dann, was passiert dann? Wird dann abgebrochen, der erste ist Meister, die letzten 2 steigen ab oder wird annulliert oder wird die Liga erweitert? Lauter solche Fragen, die im Raum stehen. Auf da konnte man sich jetzt noch nicht einigen und das wurde vertagt.
Genau, in 2 Wochen wird man darüber reden. Werder Bremen steht da so ein bisschen im Fokus, die aber eh keine einfache Situation sind auf Tabellenplatz 17 und damit gehen wir mal runter in den Abstiegskampf. Dann haben die das Problem gehabt, dass die erst später anfangen durften zu trainieren, weil eben die Politik was dagegen hatte. Dann wollten sie eigentlich später spielen, also ein Wochenende später, durften das jetzt auch nicht, kicken am Montagabend ja dann zu Hause gegen Leverkusen und jetzt halt wird denen ja immer noch auch durch den einen oder anderen, das ist mein neues Lieblingswort, Aluhutträger vorgeworfen, Werder würde vielleicht provokativ die Saison zum Abbruch bringen, damit sie nicht absteigen. A, halte ich von der These überhaupt nichts, das ist Bullshit. Und B, wäre es ja dann so oder so, dass sie absteigen würden, oder?
Ja, also das habe ich in der ganzen Theorie auch noch nicht so verstanden. Und ich habe auch nicht verstanden, warum die Motivation für Werder Bremen, die dann womöglich absteigen würden oder vielleicht darauf hoffen, dass die Entscheidung ist, sie dürfen doch drinbleiben, obwohl sie auf dem Abstiegsplatz stehen. Also da hakt es ja schon ein bisschen. Und warum die Motivation, sagen wir mal, für Bayer Leverkusen, die Tabellenvierter sind, kleiner sein, weil sie Gladbach noch überholt haben, warum die nicht genauso eine Motivation haben sollten, das Ding abzubrechen, weil dann wären sie nicht mehr in der Champions League und Gladbach nicht. Also das ist irgendwie, da ist ein bisschen schief. Ich glaube, Bremen ist jetzt so, dass da so ein bisschen der Watschenbaum, wie man in Bayer sagen würde, und kriegt dann jetzt alles ab bei allen kontroversen Entscheidungen, die da gerade laufen.
Ja, das stimmt. Mini-Korrektur, Leverkusen ist noch Fünfter.
Gladbach ja, das meine ich ja, aber wenn dann die Situation käme, Leverkusen überholt Gladbach und auf einmal denkt man, jetzt müssen wir die Saison abbrechen. Auch da, warum sollen die das nicht vorsätzlich machen? Das glaube ich natürlich nicht, weil so sportlich ist dann hoffentlich doch jeder. Und ich habe da auch Leverkusen, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ich habe die jetzt nicht persönlich im Verdacht oder sonst irgendwas, aber da hat die Logik ja auch ein gewisses Loch.
Ja, also gehen wir mal in den Abstiegskampf. 18. ist Paderborn mit 16 Punkten, davor Werder mit 18. Dann schon, eine kleine Lücke bis zu Düsseldorf, die sind mit 22 Punkten dabei und davor nochmal 4 Punkte entfernt ist Mainz mit 26. Es geht doch für Werder eigentlich, wenn man mal guckt, es sind 8 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz eigentlich nur noch darum, irgendwie in die Relegation zu kommen. Oder siehst du da noch eine echte Chance?
Also, wenn es eine echte Chance geben soll, dann müssen sie das Nachholspiel in Frankfurt gewinnen. Und das ist sicherlich jetzt auch nicht die einfachste Aufgabe, die man so vor der Brust haben kann. Also sie haben, wie gesagt, den Vorteil, ein Spiel in der Hinterhand, eben das wegen des Sturmtiefs, glaube ich, damals ausgefallen. Ich weiß es schon gar nicht mehr, warum es ausgefallen
Bianca
ist.
Bianca war es. Ich glaube, Sturmtief Bianca war es. Aber
diese Bianca, es war ein Frauenname, es war ein Sturmtief. Also Sabine war es doch. War es nicht Sabine?
Ah, Sabine. Ja, und in Bremen hat man eh mit Frauennamen schlechte Erfahrungen. Kannst du dich noch an die Muffe Carola erinnern, die damals das Flutlicht im Weserstadion mal zerstört hat? Nein, die Älteren werden sich erinnern.
Nee. Ja, aber ich glaube, das Spiel habe ich gesehen. War es nicht gegen Schalke? Also ein Saisoneröffnungsspiel oder so.
Ja, genau. So ein Saisoneröffnungsspiel, Live-Übertragung und auf einmal, bumm, war es weg. Und ich glaube, in dem Werder-Museum, in dem Museum ist immer noch die Muffe Carola ausgestellt. Gut, kleiner Exkurs.
Der einst noch in einer portugiesischen Kneipe in Mainz geschaut. Okay. Sie haben dieses eine Spiel eben in der Hinterhand. Das könnte vielleicht noch der Schlüssel dazu sein. Das ist relativ bald dann auch. Das heißt, wir haben jetzt einen Spieltag, dann eine Woche Pause, nächster Spieltag englische Woche und Werder hätte darauf dann ja noch eine englische Woche mit dem Nachholspiel. Sollten sie es wirklich schaffen, jetzt von den ersten 3 Spielen bis zu diesem Nachholspiel, sagen wir mal, in 2 Spielen zu punkten, optimistisch betrachtet 4 Punkte zu holen, vielleicht sogar 6, und dann dieses Nachholspiel noch mitzunehmen, erfolgreich, dann geht vielleicht noch was. Auch Richtung Platz 15, das war echt viel Konjunktiv. Also da würde ich mich an Werder Stelle, würde ich mich schon noch mehr nach dem Relegationsplatz umsehen.
Ja, und sie haben ja auch erst 4 Mal in der gesamten Saison bei 24 Spielen gewonnen. Also kann man echt nicht vom Trend sprechen. Ein richtig geiles Abstiegsspiel gibt's ja bei Düsseldorf gegen Paderborn. Also 16. gegen 18. Da wird Werder drauf gucken. Da wissen sie nämlich auch, wenn Düsseldorf das gewinnt. Also man muss ja fast schon Paderborn-Fan sein aus deren Sicht. Dann wäre Werder zwar Letzter, aber wie siehst du da die Ausgangslage bei Düsseldorf-Paderborn?
Naja, also ich... Ich meine, ich sehe das schon ein großer Vorteil für Düsseldorf natürlich, weil eine gezielte Vorbereitung auf das eine Spiel ist ja klar, auch wenn sie den erschwerten Bedingungen von über die wir schon gesprochen haben, mit nur einer Woche Mannschaftstraining, aber es ist natürlich eine riesen Chance. Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie mal von Platz 18 ganz sicher weg, behaupte ich mal, bei den Punktzahlen, die du vorher genannt hast.
Ja, 9 Punkte.
Ja. Dann haben sie da einen Riesenschritt gemacht. Mainz spielt gegen Köln, der Lauf ist natürlich jetzt auch gebremst durch die Pause, aber die eigentlich unter Markus Gisdol echt einen guten Eindruck machen. Und dann würden sie sogar noch Druck auf den einen Platz, also auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz ausüben. Also ich glaube, da sehe ich psychologisch ganz klar einen Vorteil für Düsseldorf. Und für Paderborn ist es ja dann schon noch sowas wie die letzte Chance. Also sehe ich klar Düsseldorf vorne.
Ja, wenn man übrigens auf das Spiel setzen möchte oder auf einen Nicht-Abstieg von Paderborn, dann kriegt man tatsächlich für 10 Euro 150. Also wer ein bisschen Mut hat, dass man auf einen Abstieg von Paderborn wetten kann, den bieten viele schon gar nicht mehr an, weil da irgendwie das Vertrauen doch sehr gering ist. Aber ich glaube auch der Abstiegskampf, ich meine 9 Spiele ist noch ein ganz schönes Brett, bei Werder sogar 10, da kann noch eine Menge passieren. Und wie gesagt, die spannendsten Spiele sind Köln-Mainz und eben insbesondere Düsseldorf gegen Paderborn, Montagabend dann Werder gegen Leverkusen. Blicken wir noch mal auf ein paar Personalien. Wir haben vorhin schon mal über die Torschützenkönige gesprochen. Klar, Lewandowski, Werner, Petersen, boah, da gäbe es schon 100 für 10, beziehungsweise Quatsch, 1000 für 10. Und bei Haaland, wenn der das noch packen würde, der hat ja in der Bundesliga bislang 9 Mal getroffen, gäbe es für 10 Euro 1250.
Also, da. Ja, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Bin ja ein bisschen eingerostet. Man hat ja noch manche Sachen vergessen. Wo ist Lewandowski gerade? Bei 23? 22?
Nee, 25. Oder? 25. Werner bei 21, Lewandowski hat ja noch den Gerd-Müller-Rekord, der hat glaube ich 40 Mal geschossen.
Muss ich ehrlich sagen, da glaube ich eher, dass Lewandowski den Gerd-Müller-Rekord einholt, als dass Haaland Torschützenkönig wird, weil das eher 16 Tore macht, wo Lewandowski keins macht, hui.
Ja, nee, da hast recht, das ist eher unwahrscheinlich. Wir gucken mal auf weitere Partien, die es gibt und auch ein paar Personalien dabei. Insbesondere wird ja momentan sehr viel über Mario Götze, Sané gesprochen. Fangen wir mal mit Sané an. Der Bayern-Wechsel, boah, für mich ja so ein Kaugummi-Thema, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich auf der Zielgeraden.
Es deutet alles darauf hin, auch alles, was wir in der Redaktion und über unsere Reporter auch hören, die da recht nah dran sind, muss man ehrlich sagen, ist das mittlerweile keine Frage mehr des Ob, sondern des Wann, ehrlicherweise. Also es gibt noch dieses Mini-Fragezeichen, ob City ihn dann auch gehen lassen würde diesen Sommer, wenn jetzt die Ablöse nicht so hoch ausfällt, wie sie sich erhofft haben, weil es gibt ja keinen Zwang, sie müssen ihn ja nicht hergeben, er ist ja nicht ablösefrei oder so. Aber nach allem und auch nach vielen Jahren, die man ja solche Themen auch schon beobachtet hat, wäre wirklich, glaube ich, nur eine weitere schwere Verletzung, die mir wirklich niemandem wünschen will, vielleicht ein Grund, dass dieser Transfer nicht zustande kommt.
So, also ich merke schon, du könntest auch in den diplomatischen Dienst gehen, da waren noch einige Konjunktive, aber in der Aussage ja klar, es wird so kommen, es geht
nur
noch
um Kampagnenhütchen. Fassen wir es mal plakativ zusammen, Leroy Sané wird nächstes Jahr das Trikot des FC Bayern tragen, wenn keine außergewöhnlichen Dinge passieren.
Dann sind wir in der personellen Schnellraterunde. Ich brauche klare Aussagen zu folgenden Personalien. Was wird mit Kai Havertz passieren? Wird der 2020 Leverkusen verlassen?
Ich glaube ja.
Bundesliga oder Ausland?
Ausland.
Ausland, weil bei den Bayern, glaube ich, wenn Sané kommt, 2 so Riesentransfers werden auch die nicht mehr stemmen wollen. Dann Upamecano, deutet sich ja eher an, er bleibt in Leipzig, oder?
Ja, also da spricht eigentlich nichts dagegen, dass er noch bleibt. Es gibt für ihn auch keinen Grund. Wir hatten jetzt nochmal mit seinem Entdecker aus Salzburger Zeit noch gesprochen. finde es auch durchaus gut, dass sich ein junger Spieler auch mal 2 Jahre oder 3 Jahre auf hohem Niveau in einem Verein dann auch bewährt. Also dieses ständige Gewechsel, ich weiß nicht, ob die alle in der Umzugsfirma beteiligt sind im Hintergrund oder sowas, aber warum soll er nicht mal 3 oder vielleicht auch 4 Jahre bei dem Top-Verein, der Leipzig ja nun mal ist, in der Bundesliga spielen? Also der wird da gutes Geld verdienen, die haben eine Champions-League-Perspektive, die haben auch eine Titelperspektive, also klar, soll er weiterspielen.
Ja, Neuer spielt schon lange bei den Bayern, würde das quasi bis zum Karriereende weiter tun?
Ja.
Gut, das ist doch mal eine klare Ansage, muss man sagen. Ansonsten, ja. Mario Götze, der hat bald keinen Vertrag mehr. Mhm. Und dann?
Also das finde ich mittlerweile echt schwierig vorherzusagen. Es wird da immer mal, wie das dann auch immer so ist, ne, dann kommt aus den italienischen Medien wird mal der Verein gestreut, aus französischen Medien der Verein gestreut. So richtig weiß eigentlich keiner was. Das Einzige, wo wir uns nach unseren Recherchen sicher sind, ist, dass er nicht bei Borussia Dortmund bleiben wird. Auch, also dass da keine Vertragsverlängerung geben wird. Aber für mich aktuell nahezu unmöglich vorherzusagen, wo er landet. Ich würde fest davon ausgehen, dass es eher in Richtung Ausland geht. Aber wohin genau, kann ich dir leider nicht sagen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch schon bei Sport1 hingeschrieben irgendwo.
Ja, es ist tatsächlich auch schwierig, da die Karriere irgendwie vorherzusagen. Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen die FIFA Classics hier produziert. Die laufen ab nächste Woche bei Sport1. So die ganz großen WM-Momente von 2002, 2006, 2010, 2014 der deutschen Nationalmannschaft. Und wenn man dann nochmal Götzes Tor sieht, das sensationell. Da denkt man ja wirklich nach wie vor, wow, was für ein geiler Kicker und was für ein großer Moment. Und danach, obwohl die Karriere ja nicht schlecht ist, aber quasi fast der Fluch der guten Tat, damals getroffen zu haben, denn danach ging es ja nicht mehr wirklich bergauf.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht, behaupten nicht, wer hier der Guru des Weltfußballs ist, um Gottes Willen, ganzen gar nicht. Ich weiß aber noch, dass wir wirklich 2 Tage nach dem WM-Finale in der Redaktion saßen und darüber diskutiert haben und sagten, der arme Junge, was zur Hölle soll denn jetzt noch kommen? Also was mehr als in Brasilien, im Maracanã, in der Verlängerung gegen Argentinien so ein Tor zu schießen? Das war ja in meiner Erinnerung, also mal Minimum Top 3 der WM-Finaltore, auch jetzt mal technisch und qualitativ. Ja. So ein Ding zu machen, Deutschland zum Weltmeister zu machen in Brasilien, was soll da noch kommen? Und der ist so jung, der kann ja ab jetzt eigentlich nur noch, es kann ja nur noch abwärts gehen. Was soll er denn machen? Mit dem Fallrückzieher von der Mittellinie die Champions League gewinnen? Also das ist natürlich auch so ein bisschen undankbar für ihn.
Ja, es ist so ein bisschen das, was Lars Ricken als Dortmunder ja auch erlebte, als er damals im Champions-League-Finale gegen Juve, war das glaube ich, dieses Megator gemacht hat. Und das hat ihn auch, glaube ich, bis zum heutigen Tage immer wieder verfolgt. Also wir drücken Mario Götze natürlich die Daumen, würden uns ja eigentlich freuen, wenn er in der Bundesliga bleibt. Ich sehe da nur kaum eine Möglichkeit. Letzte spannende Personalie, Jens Lehmann geht zur Hertha, wird quasi Klinsi-Nachfolger dort, was den Posten zumindest angeht im Aufsichtsrat. Kluge Entscheidung für Lehmann oder für die Hertha oder für beide?
Also auf jeden Fall eine kluge Entscheidung für die Boulevardmedien in Berlin. Also das ist, was Hertha jetzt auch, ich sage jetzt mal, auf dem Segment leichte Nachmittagsunterhaltung geboten hat die letzten Monate, das war schon beeindruckend. Also das tut einem fast ein bisschen leid, wenn man denkt, dass ja auch Fußball gespielt wird und teilweise auch gar nicht schlecht und dass da auch gute Kicker zugange sind und kompetente Menschen teilweise am Ruder. Aber nach dem, was man jetzt auch bei Jens Lehmann immer mal wieder, was er auch so von sich gibt zum Thema Corona und so, hoffe ich jetzt, also ich habe zur Hertha persönlich keine Verbindung, weder positiv noch negativ. Ich hoffe einfach für sie, dass es nicht so weitergeht wie in den letzten Monaten und dass er eben nicht nahtlos an dieses Theater anknüpft, wie es vorher auch mit Klinsmann gelaufen ist. Aber aktuell, aktuell würde ich sagen, das nächste Ei ins Nest gelegt, musste das wirklich sein.
Okay, steile These. Ich finde, Jens Lehmann steht zumindest für reichlich Unterhaltung und manchmal eben auch Kopfschütteln. Aber an sich ist es schon ein Charakterkopf, der zumindest für Diskussionen ja immer wieder gut ist. Kurz noch, Hertha, neuer Trainer. Dann gibt es in Augsburg ja nur auch einen neuen Trainer. Haben wir irgendeinen vergessen noch? Nicht, dass wir da völlig...
Die zwei sind nicht neu. Stand heute Mittag, würde ich sagen, sind das die zwei neuen. Aber das ist natürlich auch eine spannende Situation. Und kurioserweise ja... Fast sowas, als hätten sie in Anführungszeichen einen normalen Jobwechsel vorgenommen. Also im Sommer, wo man sagt, okay, 2 Monate kein Fußball, dann ein bisschen Training und dann geht's los mit dem ersten Spiel. So ist es ja jetzt eigentlich bei Bruno Labbadia und Heiko Herrlich. Ja. Außer, dass sie halt keine Testspiele haben. Das ist natürlich sehr undankbar.
Ja, Heiko Herrlich gegen Wolfsburg auch Samstagnachmittag, die Hertha also in Hoffenheim auch Samstagnachmittag. Wir sind auf der Zielgeraden und wir merken schon, es gibt so viele Themen, endlich gibt es wieder Fußballthemen und nicht nur Corona und wann wird gespielt. Jetzt wird gespielt, ja, es gibt durchaus auch Fans, die das nicht so cool finden. Wir haben uns geoutet als durchaus Sympathisanten der Idee, dass wieder auch ein bisschen Fußball gespielt werden kann. Und das wird ja auch in der zweiten Liga so sein, wenn da nicht das Problem Dresden wäre zum Abschluss. Gerade Dynamo Dresden auch mittendrin im Abstiegskampf und jetzt würden die 2 Wochen zu Hause. Boah, das ist tatsächlich ein Wettbewerbsnachteil, da ist Bremen ja noch dagegen vom Glück geküsst.
Ja, also das ist, da habe ich auch keine andere Antwort drauf, ehrlicherweise. Ich habe da auch keine Lösung dafür. Also das ist schon, verstehe ich auch jeden Dresdner, der sagt, wie sollen wir das denn kompensieren und kriegen wir nicht dann das Spiel danach wenigstens auch noch verlegt, damit wir irgendeine Chance haben. Weil man muss ja ehrlich sagen, wenn sie jetzt, es war glaube ich letzten, was haben wir jetzt heute, Donnerstag, wann kam die Meldung? Am Samstag, oder? Ja. Ab da die Quarantäne, das heißt, sie verpassen jetzt das erste Wochenende, dann ist das zweite Wochenende, dann dürfen sie theoretisch erst wieder Mannschaftstraining anfangen und es ist direkt englische Woche. Also das ist schon nach dem Motto, dänische Europameistermannschaft von 92, wir treffen uns am Flughafen und dann fangen wir mal an. Genau. Also das ist ja irgendwie, puh, da ja, habe ich auch keine, ja. Keinen Hoffnungsschimmer für Dresden, dass sie da, mein Eindruck ist, das ist jetzt halt so der Kollateralschaden ein bisschen. Und da verstehe ich auch, dass Dresden sagt, also so kann es doch auch nicht sein. Also wer hat denn mal ein Angebot für uns oder eine Lösung?
Ja, aber die Lösung mit Dänemark als Vorbild, die finde ich irgendwie sympathisch. Also ich drücke Dynamo Dresden die Daumen, dass keiner mit denen rechnet und die dann irgendwie mit 3 Tage Training auf einmal die Liga wieder aufmischen und zumindest da im Abstiegskampf noch eine Rolle spielen. Auch die zweite Liga gibt es natürlich komplett bei sport1.de und im Live-Ticker. Auch die fangen Samstag an. Matthias, dir erstmal vielen Dank bis hierhin und ja, weiter dem ganzen Team natürlich ein gutes Gespür für tolle Themen und eine ja, hoffentlich spannende Bundesliga-Saison dann ab Samstag.
Danke dir.
Und damit endet zumindest dieses Comeback vom Podcast König Fußball. Ich hoffe, ihr habt ein paar Infos, ein bisschen Unterhaltung und jede Menge Spaß auf Fußball mitnehmen können. Wir wollen uns drauf freuen und machen das auch gerne. Und dann hören wir uns bald wieder. Vielleicht mit Colin, aber auch sehr gerne wieder mit dir, Matthias. Bleibt sportlich und bleibt gesund. Auf bald.